Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Martin Mandl und ich bin Teil der Öffentlichkeitsabteilung der Gewerkschaft Wieder. Schön, dass auch du wieder zuhörst. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung. Nicht nur im privaten Bereich, sondern leider auch am Arbeitsplatz werden Menschen auch heute noch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert. Ich habe mir hierzu zwei echte Experten vor die Mikros geholt, nämlich Peter Draschkowitsch und Carsten Bock. Peter leitet das Wiederprojekt Tatort Arbeitsplatz, wo Menschen geholfen wird, die mit Diskriminierung, aber auch Gewalt am Arbeitsplatz konfrontiert sind. Carsten ist Vertreter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Deutschland und kämpft dort für Arbeitnehmerrechte für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen. Hallo Peter, hallo Carsten.
Ein herzliches Hallo aus Potsdam, der alten Königsstadt in Deutschland, die bekannt ist durch ihren schwulen König, vor allem Friedrich den Großen, bei herrlichem Sonnenschein.
Hallo aus dem schönen Gewerkschaftshaus Katamaran in Wien.
Ich möchte auch gleich mit der ersten Frage beginnen. Wie haben Verdi und Wieder, wie habt ihr beiden eigentlich zueinander gefunden?
Soll ich beginnen, Carsten, oder du?
Ja, fang du mal an.
Also ich glaube, es ist mehr als zehn Jahre her. Die Verdi war ja so quasi ein bisschen auch der Vorreiter für Seminare für Betriebsrätinnen und Betriebsräte im LGBTI-Bereich. Und die Verdi macht das bereits seit 10 Jahren. Und wir haben uns quasi in einem Seminar von euch am Berliner Wannsee kennengelernt. So ist das abgelaufen. Und seit dieser Zeit sind wir eigentlich in Verbindung, tauschen uns aus und einmal mehr, einmal weniger. Und ich glaube aber, es funktioniert, diese Zusammenarbeit. Ich will vielleicht jetzt nicht sagen, dass wir eures Gewerkschaftsehepaar sind, aber so ungefähr kann man das schon irgendwie betonen. Ja.
Vielleicht ganz kurz aus meiner Sicht. Ich mache ja diese Seminare am Wannsee für Lesben und Schwule und Transsexuelle schon seit 30 Jahren. Ich hatte 1990 dort mein erstes Seminar. Damals war ich noch Anfang 20, also noch sehr jung. Da gab es noch unter der ÖTV, unserer Vorgängergewerkschaft, und da gab es noch einen Kreisvorsitzenden aus Münster in Westfalen, der mir dann erklärte, wenn ich sein Sohn wäre, würde er mich erschlagen, weil so etwas Schwules duldet er da nicht. Das war so meine Erfahrung mit dem ersten Seminar in Wannsee 1990, die Erinnerung. Wir haben es dann immer wieder versucht. Anfangs ging es, wie gesagt, hauptsächlich darum, den Leuten klarzumachen, wie kann ich das eigene Outing im Beruf rüberbringen, wie kann ich mit den Reaktionen der Kollegen umgehen, also ganz viel Selbstvertrauen zu stärken der Kollegen. Und dann ging es sicherlich irgendwann ab den 2000ern auch darum, die Organisation insofern ein ganz klein wenig zu verändern, dass LSBTI auch innerhalb der Gewerkschaften ein Gesicht bekommen und dort vertreten werden. Und dann kam irgendwann Peter dazu aus Österreich und wir waren sehr froh, dass wir endlich eine Verbindung hatten, auch da zu unseren Kolleginnen, wo wir ja sonst bisher die Sichtweise da nicht so kannten. Und insofern sind wir über die Verbindung sehr froh und dankbar, da immer noch so einen kleinen Außenblick auch auf unsere Entwicklung zu bekommen und gemeinsam was in Europa zu erreichen.
Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union 2020 angekündigt, erstens eine EU-Strategie zur Gleichstellung von lesbischen, schwulen, transsexuellen, bisexuellen, transgender, nicht-binären, intersexuellen und queeren Personen vorgestellt. Wie sehen eure Ergänzungsvorschläge, eure gewerkschaftlichen Ergänzungsvorschläge dazu aus? Warum ist das so wichtig?
Der Carsten und ich haben ja bereits voriges Jahr mal über diese Strategie, LGBTI-Strategie von Europa gesprochen. Es war dann im Herbst soweit, dass ja die neue Kommissionspräsidentin die Strategie vorgestellt hat. Es kam dann auch quasi vom Rat heraus und von der Kommission heraus die Strategie als Vorstellung, was halt geplant ist seitens Europas. Diese Strategie wurde auch vom Europäischen Parlament grundsätzlich abgesegnet. Jetzt war es aber dran, dass quasi Sozialpartnerinnen, Sozialpartner auch Stellung beziehen. In Europa ist es ja so, dass der EGB auf der einen Seite und der EWSA auf der anderen Seite zu dieser Strategie auch Stellungnahmen ausarbeitet. Und der Cast und ich haben uns da wirklich sehr kurzfristig zusammengeschlossen, gemeinsam etwas ausgearbeitet. Bei euch ist es ja etwas ein bisschen umständlicher als bei uns. Ich konnte das ja mit dem Sanctus gleich mit unserem ÖGB-Europabüro machen. Diese Strategie ist dann unsere Stellungnahme ist dann an den EGB gegangen und auf der zweiten Seite an den EWSA. Und ich glaube, Carsten, wir beide haben ja eigentlich wieder wirklich von Anfang an gesagt, dass für uns die wichtigere Institution eigentlich der EWSA ist, weil ja zumindest Arbeitnehmer, Arbeitgeberorganisationen hier zusammen in einer Interessensvertretung sind und somit auch beratende Stimme beim Europäischen Rat haben und bei der Europäischen Union haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Naja, die Antwort, die wir gemeinsam über den an den EGB dort weitergeleitet haben, die ist insofern natürlich wichtig, dass der EGB ja quasi das politische Sprachrohr ist schon der europäischen Gewerkschaften und dass auf diese Gewerkschaft, auf die Stellungnahme des EGB natürlich politisch mehr gehört wird, weil er lauter ist, weil er politisch das auch besser und stärker verkaufen und vertreten kann. Nichtsdestotrotz, aus Sicht eines Europaparlamentariers oder eines anderen Eurokraten, kann der natürlich aber sich dahinstellen und sagen, ob sich der DGB oder der EGB nun meldet oder nicht meldet, ist mir so ziemlich egal. Beim EWSA, also dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, geht das so nicht. Der muss ja von der EU-Kommission pflichtweise angehört werden. Deshalb ist es ja dieses gemeinsame Gremium von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern dort auf EU-Ebene. Und insofern hat natürlich die Stellungnahme vom EWSA die stärkere Durchschlagkraft, weil diese Meinung, die Äußerung des EWSA muss letztendlich von der EU-Kommission gehört und irgendwie auch berücksichtigt werden in irgendeiner Form.
Genau.
Das heißt, ich möchte auch gleich überleiten, nachdem dieser Podcast ja im Rahmen des Tags gegen Homophobie abläuft, wie lange müssen wir den Tag noch feiern und auch andere Aktionstage? Ich weiß, ihr beiden seid auch Kämpfer für generell für Ungerechtigkeiten. Nicht nur für diese Thematik, aber wie lange müssen wir solche Aktionstage noch begehen, damit endlich was passiert, ja, oder damit das Thema mal abgehakt ist?
Ja, aus meiner Sicht werden wir den leider, also aus hiesiger deutscher Sicht muss man sagen, wir werden den leider noch sehr oft nicht feiern, sondern eher als Aktionstag gestalten müssen, um auf bestimmte Problemfelder aufmerksam zu machen. Aus hier in Deutschland sind wir bei weitem noch nicht so weit, dass man sagen kann, wir hätten hier alles erreicht. Gerade angefangen von der innergewerkschaftlichen Arbeit, wie gesagt, wir haben auf DGB-Ebene, also beim Deutschen Gewerkschaftsbund, diesen Arbeitskreis LSBTI, wo ich ja einer der beiden Verdi-Vertreter bin auf DGB-Ebene, den haben wir gerade erst am letzten Bundeskongress eingerichtet. Jetzt geht es darum, sozusagen die Arbeit, die man jetzt angefangen hat, überhaupt mal zu verstetigen, die Organisationen dazu so ein bisschen zu bewegen, dort mitzumachen, das zu unterstützen, da auch Mittel für bereitzustellen für die Arbeit. Und wenn wir uns die politische Arbeit anbelangt, die wir hier tun, das ist ja angefangen, wie gesagt, auf europäischer Ebene, wo wir ja sehr gut zusammenarbeiten, bei der Strategie, bei der Frage der jetzt noch fehlenden Richtlinie, die sich ja hauptsächlich um die zivilrechtliche Gleichstellung von LGBT unter anderem auch in Osteuropa dreht, die seit 8 Jahren verschleppt wird, nichtsdestotrotz von Deutschland und Österreich, weshalb wir uns dieses Jahr jetzt auch als Thema genommen haben und gesagt haben, so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Die EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen hat versprochen, dass sie das Thema 2021 nochmal angehen wird. insofern muss man auch mal deutlich sagen, obwohl wir uns zurückziehen könnten, weil wir sagen könnten, aus deutscher Sicht ist ja eigentlich alles erreicht. Wir haben diese nicht vorhandene Richtlinie auf, in Deutschland weit so gut wie vollständig umgesetzt, auch wenn die in Europa gar noch nicht verabschiedet und beschlossen wurde. Nichtsdestotrotz, hier an dieser Stelle zeigen wir Solidarität und wollen sozusagen für unsere Partnerorganisationen in anderen europäischen Ländern, hauptsächlich in osteuropäischen Ländern, gemeinsam erreichen, dass sich auch dort die Lebensverhältnisse ändern und dass auch dort die gleichen Gleichheitsrechte, europäischen Gleichheitsrechte gelten und durch und umgesetzt werden. Und leider sind die Zeichen in einigen Ländern, siehe Polen, siehe Ungarn, nicht so toll. Also wir werden diesen Tag leider noch sehr oft als Aktionstag durchführen müssen.
Der Peter sieht das auch so?
Na, 1000%ig sehe ich das so. Gerade in Polen und Ungarn gehen die Uhren schon ein bisschen wieder, nicht nur ein bisschen viel zurück. Und deswegen haben wir uns ja für den Tag am 17. Mai das Schlagwort keine Diskriminierung im Privatleben gewählt. EU-Richtlinie aus 2008 jetzt und nicht später, weil gerade in diesen osteuropäischen Ländern gehen leider für Lesben, Schwule, aber auch für Frauen oder für Menschen mit Behinderungen die Zeiten etwas wieder zurück. Und wenn ich höre, dass in Polen zum Beispiel die Abtreibung ja quasi verboten wurde, dass Frauenrechte so in quasi in Richtung zurück an den Herd besprochen werden in dieser PiS-Partei, dann glaube ich, ist Feuer am Dach oder der Hut brennt, sagen wir es lieber so, die Hutschnur brennt mir einem durch, weil Europa hat so viel Gutes erreicht zum Thema Diskriminierung und gerade in diesen Ländern geht es jetzt wieder zurück. Aber noch einmal, um beim Kasten einzulenken, es ist wichtig, die Richtlinie relativ rasch umzusetzen. Die liegt jetzt wirklich schon seit 2008 dort. Und wie er richtig sagt, von der Leyen hat versprochen, diese Richtlinie in einem gewissen Zeithorizont, sagen wir es einmal, so umzusetzen. Österreich hat sie ja nur zum Teil umgesetzt. Da ist zwar im Nationalrat jetzt etwas drinnen, dass man gewisse Dinge doch noch nachträglich umsetzt. Aber wichtig ist es für die internationale Arbeit in Richtung des ehemaligen Ostblocks, dass man hier die Richtlinie umsetzt. Aber ich denke mir, du hast auch gefragt, gibt es unsere Arbeit überhaupt noch in ein paar Jahren oder Monaten? Na, ich glaube, solange dumme Sprüche im Kollegenkreis laufen oder auch vom Vorgesetzten dumme Sprüche kommen, beziehungsweise wenn ich mir die Kollektivverträge anschaue und vielleicht Kolleginnen und Kollegen anders oder falsch bewusst eingestuft werden, dann haben wir, glaube ich, beide, sowohl in Deutschland der Carsten als auch wir hier in Österreich, viel zu tun.
Trotz der ernsten Situation, auch vor allem jetzt in Osteuropa, wahrscheinlich ist es aber auch so, dass es weltweit noch überall etwas zu tun gibt. Trotz allem ist Humor wahrscheinlich auch da und dort ein Mittel. Wo ist aber die Grenze? Wo muss dann auch Schluss sein und wo wird's dann persönlich?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich bin da sehr zwiegespalten. Ich persönlich gehe immer von mir aus und sage, naja, also ich kann über die meisten Witze ja auch lachen. Insofern habe ich also keine Probleme sozusagen, wenn man da auch selbst mitgemeint ist. Wenn es denn übertriebene Darstellungen sind im typischen Verhalten von Schwulen oder so. Andere Menschen empfinden das aber ganz stark als diskriminierend, wo ich gar nicht so dabei bin. Insofern hat sich hier eine gewisse Spaltung dargestellt, dass man innerhalb einer sehr eng bemessenen Peer Group, da kann man sozusagen mit und über seinesgleichen auch Witze machen. Außerhalb dieser Peer Groups, innerhalb generell LSBTI, hat sich leider da aus meiner Sicht auch eine gewisse Überpolitical Correctness durchgesetzt. die sicherlich davon ausgeht, dass man versucht, niemanden zu verletzen oder die Gefühle von möglichst allen irgendwo zu respektieren, aber da macht eben Humor keinen Spaß sozusagen, wenn ich erstmal eine Stunde drüber nachdenken muss, ob wirklich niemand verletzt wird oder mir von allen vorher ein Einverständnis einholen muss. Insofern ist es schwierig. Aus deutscher Sicht tatsächlich, es ist jede kleinste öffentliche Äußerung, muss politisch korrekt sein und wird darauf geprüft. Und es geht teilweise kaum um Sachverhalte oder um Inhalte, sondern es wird heutzutage mehr Wert auf die öffentliche Darstellung gelegt. Das sehen wir ja, deswegen sitzen wir ja hier unter anderem auch zusammen, ne, weil also bestimmte Medienformen anders da wahrgenommen werden als noch vor vielen Jahren. Das hat sich dann doch schon etwas geändert. Ne, deshalb.
Wie ist die Situation in Österreich, Peter?
Naja, also ich sehe das ja auch etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite, wo beginnt und hört Satire auf? Da sind wir ja bei einem aktuellen Thema auch. Was kann Satire zulassen? Was muss Satire zugelassen werden? Auf der zweiten Seite erwähne ich gerne den Comiczeichner Ralf König. Der Carsten kennt ja das Ganze ganz gut. Da werden wir ja als Schule ziemlich auf die Schaufel genommen. Ja? Und das ist auch gut so, weil wir uns dann auch etwas anders sehen. Ja, und wie ich auch erinnern, in der Gewerkschaft oft mit Kolleginnen und Kollegen über Situationen, auch über mich lache oder auch mit meinem Mann über uns beide lache, als schwules Paar, das ist schon richtig. Aber der Carsten hat es auch richtig gesagt, in der öffentlichen Meinung wird das alles sehr gerne als böse, als negativ bewertet, aber man muss ja eigentlich die betroffene Person fragen. Und für jeder Einzelne ist anders verletzlich. Ich brauche schon sehr lange, der Carsten auch. Wir lachen oft über uns selber, wie wir zusammenarbeiten. Das ist auch gut so. Aber jeder Mensch ist anders verletzlich, sagen wir es einmal so. Ja? Und wenn ich heute über mich selber lache, kann das vielleicht eine Kollegin, die lesbisch ist oder eine Kollegin, die trans ist, überhaupt nicht mehr verstehen. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Transpersonen, die über sich selber lachen können, über ihre Geschichte lachen können. Das ist auch gut so. Ich muss ja mit mir einen Humor abhalten können. Das hat ja auch etwas mit psychischer Gesundheit zu tun. Aber wenn das von Dritten kommt, muss es eine gewisse Grenze geben, weil da muss ich auch schauen, wie meinte mein Vis-à-vis das? Weil das habe ich ja vorher erwähnt, Witzigkeiten von Kollegen oder Vorgesetzten. Wie weit kann das gehen, dass ich nicht verletzt wäre? Ja? Aber ich glaube jetzt, Zusammenfassung muss man schon sagen, um den Ralf König noch einmal herzunehmen, es ist schon gut, auch über sich selber zu lachen. Und Ralf König, glaube ich, verpackt das sehr schön in seinen Comics. Ja? Und ich glaube, jeden, der vielleicht ein Hetero ist, den würde ich gerne, Martin, ich kaufe dir als Hetero so ein Buch vom Ralf König. Du wirst sicherlich lachen, schwul wirst jetzt nicht werden, aber zumindest wirst lachen darüber. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und ich glaube, auch den Ralf König muss man verstehen über die Situation, wo er groß geworden ist, nicht? Was war er in der damaligen, ich sage es jetzt einmal so, Lederszene? Er war als Comiczeichner in den 70er Jahren hinauf, in den 80er Jahren, wo wir ja doch eine schwere Zeit hatten, sagen wir es einmal so, in Deutschland, Österreich. Es ist ja alles durch die Jahre hindurch viel leichter geworden für uns, ne? Und auch, wie du richtig gesagt hast, Carsten, in der Gewerkschaftsarbeit. Ja.
Das heißt, am Ende des Tages ist es schon weiterhin eine sensible Frage. Trotz allem gehört Humor dazu und man sollte es vielleicht auch bei der Political Correctness vielleicht nicht übertreiben. Kann man das so auf den Punkt bringen?
Ja, das kann man sicher so auf den Punkt bringen, oder Carsten?
Ja. Wir haben sehr schwer lernen müssen, wie gesagt, mit diesen neuen Medien umzugehen. Ja. Also gerade, dass man beispielsweise Sarkasmus nicht lesen kann. Ja. Na, also Sarkasmus oder Ironie ich nicht in Twitter-Posts oder dergleichen ausdrücken kann, weil da Mimik und Gestik und eventuell auch die Stimmlage mit gesehen und gehört werden muss. Insofern sage ich mal, das hat sich etwas verändert, aber nichts, wie Peter richtig sagt, das Lachen ist uns nicht im Hals stecken geblieben. Nein, wir können es weiterhin. Aber der Umgang mit den Medien hat auch den Humor verändert, die Darstellung. Aber
vielleicht noch eine Ergänzung. Dasselbe Thema ist ja beim Menschen mit Behinderung. Da zitiere ich auch gern den Phil Hube, den du auch, glaube ich, kennst, Martin, und der Carsten kennt ihn auch von Zeichnungen her. Das ist auch ein etwas schwieriger Umgang, betroffene Menschen mit einer körperlichen Einschränkung oder mit einer chronischen Erkrankung einfach als Witz darzustellen. Ja? Auch das ist ja ein schweres Thema, wo man auch auf diese Korrektness wieder oft hinweisen muss. Aber da geht es um den persönlichen Humor. Und die Betroffenen in der Krankheitssituation können und müssen ja auch lachen über sich selber. Und Phil Hube bringt es genauso gut runter wie zum Beispiel der Ralf König. Um es nur diese zwei zu nennen, jetzt als Musterbeispiel. Ja.
Wie wird zusammengearbeitet? Inwieweit schaut die Zusammenarbeit aus? Und wie sehen die Wünsche für 2025 aus?
Darf ich anfangen, Peter? Ich glaube, ich muss da dem Martin nochmal, aus deutscher Sicht ist es leider etwas getrennt zu betrachten. Wir haben aus deutscher Sicht ja einerseits die Verdi als Branchengewerkschaft und als diese arbeiten wir zusammen mit WIDA und anderen Gewerkschaften natürlich in diversen europäischen Gewerkschaftsverbänden zusammen, egal ob das der europäische Transportarbeiterverband auf der einen Seite ist, ob das Uni Global ist, ob das geht bei uns sozusagen bis zur europäischen Schauspieler- und Journalistengewerkschaft, wo wir Mitglied sind. Also wir haben einerseits diese Branchengewerkschaften, wo wir auf europäischer Sicht zusammenarbeiten, und dann haben wir, wie gesagt, den EGB, den Europäischen Gewerkschaftsbund, als Dachorganisation, über den wir nur über unsere Dachorganisationen wie den DGB oder den ÖGB in Österreich entsprechend verbunden sind. Ich glaube, da bin ich mir mit Peter einig, dass wir gesagt haben, wir müssen es an erster Stelle schaffen, dass der EGB, also der Europäische Gewerkschaftsbund, dort auf Gewerkschaftsebene für LSBTI wieder aktiver wird. Weil der ist in der Sichtbarkeit in Europa quasi an erster Stelle. Und da fehlt uns auch dieses klare Bekenntnis, dass der EGB sozusagen sich dort für LSBTI-Rechte stärker engagiert. Er hatte beispielsweise das letzte Mal, ich glaube beim Kongress 2007 in Sevilla, hat er das letzte Mal Beschlüsse gefasst, die die Förderung von LSBTI europaweit vorsehen. Das wurde dann in der nächsten EGB-Wahlperiode auch entsprechend umgesetzt. Seitdem gab es aber nichts Neues. Deswegen ist jetzt unsere Marschrichtung quasi gemeinsam zu sagen, wir müssen den nächsten EGB-Kongress, der, glaube ich, 2023 stattfindet in der Schweiz, wenn ich mich richtig erinnere. Das steht ja noch nicht fest, Entschuldigung. Also jedenfalls, er findet 2023 statt. Da muss es uns gemeinsam gelingen, Anträge zu stellen, die eine neue Strategie, Antidiskriminierungsstrategie für die Gleichstellung von LSBTI auf europäischer Gewerkschaftsbundebene beinhaltet, die dann auch eine entsprechende Zusammenarbeit und eine Verstetigung der Zusammenarbeit ermöglicht auf Ebene des EGB, wie auch immer die dann aussieht. Ob es darum geht, ein Gremium für eine jährliche Tagung zu schaffen oder ob es darum geht, wirklich ein ständiges Arbeitsgremium zu schaffen, da sind wir uns momentan noch nicht so ganz einig, auf welchen Zug wir besteigen, aber wir sind uns ganz sicher, wo die Reise hingehen soll, dass wir auch auf Ebene des EGB ein entsprechendes LSBTI-Gremium brauchen, wie es dann auch immer aussieht.
Ich bin grundsätzlich beim Carsten, das ist die eine Seite, die europäische Linie, was er jetzt schon sehr ausführlich geschildert hat. Ich glaube, dass wir sowohl beim EGB, aber auch vor allem aber beim EWSA jetzt dranbleiben müssen. Ja. Der EWSA ist für mich wirklich ein sehr, sehr wichtiges Gremium, wo wir mehr und mehr hineinarbeiten müssen, uns Informationen über unsere Büros herausholen, und das passt auch so. Die andere Geschichte ist aber auch, unsere Zusammenarbeit, es war jetzt eh schon über ein Jahr gehandicapt in der physischen Zusammenarbeit, sagen wir es einmal so, und irgendwie nerven diese ganzen E-Austausche über Videoplattformen eh schon. Jeder ist schon, glaube ich, ganz gierig darauf, sich wieder zu sehen, ob man jetzt umarmen kann oder sonst was, sei dahingestellt. Aber ich glaube, es wird ganz wichtig sein, Carsten, dass auch wir in Zukunft, wenn es pandemiemäßig geht, Spätherbst oder vielleicht Frühjahr 22 daran denken, dass wir vielleicht in Wien oder in Berlin eine gemeinsame Sitzung einmal machen. Davon rede ich ja gar nicht, Konferenz. Ihr seid Dienstleistungsgewerkschaft, wir sind Dienstleistungsgewerkschaft. Ich glaube, dass wir da schon zu einem gemeinsamen Papier kommen könnten, wie immer das ausschaut. Das muss jetzt nicht seitenweise sein, liest eh keiner. Aber ich denke mir, so flashartige Forderungen könnten wir ja schon noch ausarbeiten. Aber da rede ich noch lange nicht von einer Konferenz, was, glaube ich, nicht viel bringt. Aber zumindest einer Sitzung und einen Austausch innerhalb der Sitzung wieder mal physisch zu machen. Was wir uns schon noch überlegen könnten in unserer Zusammenarbeit, vielleicht auch andere Gewerkschaften noch als Mitstreiterinnen zu finden, ist die Situation in Polen und Ungarn. Da könnten wir uns sehr wohl einmal überlegen, vielleicht nach Ungarn einzureisen und beim Herrn Viktor Orban einen Sitzstreik zu machen. Wäre man heute weggetragen, ist auch einmal was. Als Gewerkschafter gibt es sicherlich einen kleinen Skandal via Medien oder in Polen vor der PiS-Partei. Da wäre das nicht was? Also sowas sollten wir uns vielleicht überlegen, ein bisschen mehr Aktionismus zu machen. Wir sind gut in unserer Zusammenarbeit. Wir sind auch gut in unserer Öffentlichkeitszusammenarbeit. Wenn wir alleine dieses Ding nehmen, jetzt mit dem gemeinsamen Sujet, wäre es gegangen, hätte es gemeinsames Foto vielleicht irgendwo gegeben. Ja. Aber ich glaube, solchen Aktionismus sollten wir uns ein bisschen überlegen. Andere NGOs machen auch Aktionismus, könnten sich in Wien auch überlegen, wie immer der dann ausschaut. Also es sind jetzt keine Drohungen gewesen in Richtung Ungarn oder Polen, aber ich denke mir, so ein bisschen Gedankenaustausch in einem der beiden Länder oder beide Länder könnten wir uns schon vorstellen. Ja, wir brauchen eigentlich nicht allzu viel verbessern in unserer Arbeit. Wir sind beide jetzt zufrieden, wir arbeiten zusammen mit deinem Gremium auch gut. Und ich denke mir, so kann es auch bleiben. Wünsche für 2025? Ja, dass die gesamte Strategie umgesetzt ist und vielleicht wir etwas weniger Arbeit haben und dass auch die Richtlinie für den privaten Sektor, die nun über 10 Jahre liegt, nun auch schon kein Diskussionsthema mehr ist.
Das war es auch schon wieder. Danke Peter, danke Carsten für eure Zeit.
Danke Carsten, danke Martin.
Ja, auch von unserer Seite herzlichen Dank euch beiden nach Wien, dass ihr das noch so schnell ermöglicht habt und jetzt auch da technisch umgesetzt habt. Da freuen wir uns natürlich über diese Art der Zusammenarbeit und sind da sehr froher Hoffnung auf die gemeinsamen Aktionen und die gemeinsame Tätigkeit mit euch. Alles Gute nach Wien.
Auch dir da draußen sage ich danke. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Wiederhören bei Wiederhören.